Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das einschneidende Ereignis im vergangenen Jahr war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Er hat Leid und Zerstörung im Land selbst hervorgebracht, aber auch weltweite Krisen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie. Eine Krise kann auch immer eine Chance zu einem Wendepunkt beinhalten, hoffentlich dann zum Besseren. Und auch Deutschland hat sich aus der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gelöst. Wie ist das Land bisher damit zurechtgekommen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Energieexperten Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Und das hier war seine Antwort.
Also man muss konstatieren, dass wir uns eigentlich hervorragend geschlagen haben. Wir haben in Rekordzeit diese Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und Kohle gebrochen und uns umgestellt leider auf andere fossile Quellen, weil einfach der Ausbau erneuerbarer Energien viel zu langsam voranging bisher und in Rekordzeit auch diese LNG-Terminals jetzt an den Start bekommen und auch aus Frankreich Gas bekommen, also andere Quellen erschlossen. Und rückblickend war das für die deutsche Energiepolitik wirklich ein 100-Meter-Sprint in Weltrekordzeit. Weil bisher alles immer sehr, sehr träge und langsam ging und viel diskutiert wurde, aber nicht wirklich entschieden. Und so ein Tempo bräuchten wir jetzt auch mit Blick in die Zukunft in Bezug auf die Energiewende.
Sie haben es gesagt, es ging natürlich erst einmal darum, neue Energiequellen zu erschließen, aber auch Einsparungen vorzunehmen, beim Gas besonders. Wie gut hat das denn funktioniert, erst einmal den Verbrauch herunterzufahren?
Also auch da muss ich sagen, war ich erstaunt, dass doch sehr viele Menschen mitgemacht haben auch. Natürlich nicht alle, man wird nie alle erreichen und allen ist auch nicht das Problem hinlänglich bewusst. Aber insgesamt muss ich auch hier feststellen, dass wir gerade halt in den ersten Monaten und auch jetzt im Winter, natürlich hilft uns jetzt auch massiv die Witterung, die milde Witterung, dass wir doch sehr, sehr große Einsparungen erzielen konnten. 10-20%, das was immer anvisiert war, also gerade auch im privaten Bereich. Ich kenne viele, viele Menschen, die wirklich ihre Heizungen runtergedreht haben und sich Pullis angezogen haben. Beileibe nicht alle, klar, aber halt wirklich viele. Und wie Sie es auch angangs gesagt haben, dadurch, dass das jetzt so massiv in das Bewusstsein gerückt ist, ist es diese Krise auch eine große Chance, weil nehmen Sie die Corona-Krise, die wir Gott sei Dank jetzt hinter uns haben, aber halt ein Bruchteil von dem Geld, was wir in Corona gesteckt haben, in die Rettungsmaßnahmen, würde ausreichen, um die Energiewende in den nächsten 10 Jahren global durchzuführen. Also da gibt es Studien in Science, die das eindeutig belegen. Und auch wieder, was ich festgestellt habe, gerade auch bei den Firmen, man sagt bei uns in Bayern immer so schön, die Menschen denken über den Geldbeutel. Also die Preise haben wirklich viele Menschen aufgeweckt und es geht jetzt nicht mehr nur um Klimaschutz oder Umweltschutz, das war vielen Menschen oft nicht so wichtig, aber halt, es geht jetzt um Marktwirtschaft, um Preise und wenn man sich anschaut, Wind- und Solarenergie sind die günstigsten Energiequellen und von daher ist das jetzt auch oft eine rein marktwirtschaftliche Entscheidung, auch bei konservativen Firmen, die halt, wie gesagt, bisher nicht so viel auf Klima- und Umweltschutz gegeben haben und das paust sich jetzt wirklich massiv durch. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch die Reform vom Emissionshandel auf europäischer Ebene gesehen, was auch nochmal in diese Richtung anschiebt. Und von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich das, was sich weltweit abzeichnet, dass mittlerweile über 90% der Energieinvestitionen in Erneuerbare und Energieeffizienz gehen, dass sich das auch bei uns hierzulande fortsetzen wird.
Ja, die Steigerung der Ausbau bei den Erneuerbaren ist sicher ein mittel- bis langfristiges Ziel. Oder wie sehen Sie die Zeichen hier? Sie haben ja schon erwähnt, wir haben eigentlich neue Bezugsquellen für fossile Rohstoffe nun erst einmal erschlossen. Zum Beispiel das LNG. Der erste LNG-Tanker hat heute in Wilhelmshaven angelegt. Und auch die Kohleverstromung feiert ja ein Comeback. Also eigentlich gar keine großen Fortschritte bei der Dekarbonisierung. Möglicherweise sogar neue Abhängigkeiten. Wie sehen Sie diese Problematik?
Ja, das sehe ich sehr problematisch. Also neben diesem Licht, was wir halt sehen, jetzt die letzten Tage über zwischen den Jahren, hatten wir ja wieder sehr, sehr viel Wind und dadurch wahnsinnig günstige Strompreise, teilweise negative Strompreise. Und das sehen wir einfach, wenn wir bezahlbare Energie haben möchten in unserem Land, dann müssen wir massiv auf Wind und Sonne setzen und eben nicht auf fossile Gasimporte, die ein Vielfaches überteuert sind. ich verstehe den Minister Habeck, weil er wirklich mit dem Rücken zum Wand gestanden ist und auch steht noch und dass er wirklich sich um alle Quellen bemüht, aber da mit Katar einen Deal zu machen, dass wir ab 2026 für 15 Jahre lang LNG bekommen zu einem Preis, der auf alle Fälle auch mit grünem LNG möglich wäre, aus Chile, Australien, Namibia, sonst woher. Aus Ländern, die mehr unsere Werte teilen oder wo wir halt auch wertebasierte Energiepartnerschaften aufbauen können, anstatt halt mit Saudi-Arabien und Katar. Und also das ist eine Chance, die ich viel mehr sehen würde, als wie dass man jetzt wieder sich in die fossile Abhängigkeit begibt. Und Sie haben natürlich auch recht, auch in der Kohleverstromung haben wir halt einen Zubau. Es war eine Abwägung zwischen Atom- und Kohleausstieg. Also es ist halt ja einfach ein Grundwert, dieser Atomausstieg. Und ich kann den auch fachlich nachvollziehen, weil wenn Sie alle Kosten einrechnen, die wir haben mit der Entsorgung, jetzt wurde ja dieses Endlager wieder auf 2051 verschoben, bis dass wir das endlich haben. Die Schweizer haben es ja schon gefunden. Also wenn Sie diese Kosten alle einrechnen für Entsorgung des Mülls und auch die Abhängigkeit von Russland mit berücksichtigen, dann sind wir irgendwo bei 40 Cent die Kilowattstunde Atomstrom, wenn wir es ehrlich betrachten. Und das ist natürlich ein Zehnfaches von dem, was Wind und Sonne kostet. Also es ist auch rein wirtschaftlich nicht sinnvoll, auf diese Technik weiterzusetzen.
Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat Zahlen veröffentlicht zur Energiebilanz in Deutschland. Es verzeichnet eine deutliche Steigerung bei der Photovoltaik. Was steht denn da einem weiteren Ausbau nun noch im Wege?
Ja, also der politische Wille ist jetzt endlich da. Wir brauchen definitiv schnellere Genehmigungen auf Wind- und Solarseite. Und die Mythen der Energiewende sind alle widerlegt bezüglich Infraschall oder halt Vögelschlag etc. Da gibt es überall Lösungen. Wo jetzt wirklich ein Thema ist, ist Personal und Material. Wir haben viel zu wenig HandwerkerInnen, die dann halt die Solaranlage oder die Wärmepumpe installieren. Wir haben viel zu wenig IngenieurInnen, die dann auch die Anlagen planen. Und deswegen brauchen wir hier eine Bildungsoffensive. Energiewende. Bei der Forschung sind wir sehr gut dabei, da sehe ich wenig Defizite, aber gerade halt im Personal und auch im Material, weil wir haben allein in der Baubranche, wo wir ja auch sanieren müssen, wir haben ja auch noch die anderen Sektoren zu dekarbonisieren, 25% Materialkostenaufschläge jetzt zum Jahreswechsel bei gestiegenen Bauzinsen. Also diese finanzielle Seite, aber auch die material- und personelle Seite, das sind jetzt die großen Bausteine, die man auch adressieren darf und muss und kann und damit halt auch den Weg frei macht. Aber all dem zugrunde liegend ist einfach der Abbau der bürokratischen Hürden und nochmal auf den Beginn zurückzukommen, wenn wir es schaffen, Windräder in einem halben Jahr zu genehmigen und zu bauen und hinzustellen und auch Solarparks in der gleichen Geschwindigkeit, wie wir jetzt die LNG-Terminals hochgezogen haben, dann sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und die LNG-Terminals sind eine Brücke, aber langfristig muss darüber grüner Ammoniak, grüne Wasserstoffprodukte kommen. Und dann ist auch das sinnvoll und nützlich gewesen.
Die Energiewende in Deutschland, ein Blick zurück, ein Blick nach vorn mit Michael Sterner von der OTH Regensburg.